Du sagst im Prinzip, kann uns Kryptowährung vor Staatsbankrotten bewahren. Warum?
In einer auf Kryptowährung basierenden Ökonomie ist das, was unsere Regierungen und unsere Zentralbanken treiben, nämlich das Geld zu inflationieren ohne Ende, einfach nicht möglich. Bitcoin ist kein schuldbasiertes Geldsystem. Punkt ist, dass alle staatlichen Fiat-Geldsysteme, die die Menschheit je gesehen hat, seit 2800 Jahren vor die Wand gefahren sind. Das ist, also, man hat noch keins gesehen, was nicht kaputt gegangen wäre. Von daher ist es auch keine Frage, wann geht der Euro, oder keine Frage, ob der Euro den Bach runtergeht oder nicht. Die Frage ist einfach nur, wann. Ja, und aus den Gründen, mit Bitcoin ist so ein Schuldsystem einfach nicht baubar. Deswegen gehe ich nicht davon aus, oder ist nicht davon auszugehen, dass mit Bitcoin solche Schuldenberge angehäuft werden können überhaupt.
Aber Bitcoin ist ja beschränkt auf 21 Millionen. Was ist, wenn jeder, der Bitcoin hat, jetzt eben mitkriegt, das wird ja dann auch immer argumentiert, das steigt und steigt und steigt, ich behalte das und letztlich gar keine Bitcoins mehr im Markt sind oder verfügbar sind. Ist das nicht irgendwie ein Systemfehler?
Ein Systemfehler ist es nicht, denke ich. Es gibt ja nun mal auch Marktmechanismen und ab einem gewissen Wert ist jeder Marktteilnehmer auch wieder bereit, den Bitcoin zurückzugeben in die Wirtschaft. Der muss ja auch essen, der will ja auch ein Auto fahren oder einen Fernseher haben. Also die Leute geben das auch wieder aus. Andererseits ist Bitcoin ja auch erstmal ein Vorschlag. Bitcoin ist ein Vorschlag, wie eine Währung funktionieren könnte. Der Vorschlag schließt andere Währungen nicht aus. Es mögen auch noch bessere Kryptowährungen entwickelt werden. Und ich denke, Bitcoin ist einfach mal der Dammbruch von der auf Zwang basierten Fiat-Staatswährung hin zu einem Markt freier, miteinander konkurrierender Währungen, wo sich jeder Marktteilnehmer einfach frei entscheiden kann, welche Währung nehme ich jetzt.
Du sagst, ihr seid hier der erste Laden gewesen, wo man mit Bitcoin eben bezahlen konnte, weltweit. Wie teuer war am Anfang ein Burger bei dir?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Wir haben angefangen in dem Run-Up auf den Spike 2011. Da waren wir wahrscheinlich bei sowas wie 10 Euro pro Bitcoin. Also ein Bitcoin, ein Burger mal so überschlagen.
Es wabert hier die Legende durch den Kiez, dass du durch die Bitcoin zum Millionär geworden bist.
Leider nein. wir sehen aber ja auch Bitcoin nicht als Spekulationsmittel oder als Mittel, um jetzt langfristig Wert aufzubewahren. Wir sehen Bitcoin in der gesamten Bitcoin-Community immer noch als Experiment. Wir bezeichnen es immer noch als Experiment. Und was wir hier tun, ist zu versuchen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu etablieren, eine Usability auch zu schaffen, dass auch normale Menschen, die keine Nerds sind, Bitcoin akzeptieren können und dadurch wird man kein Millionär. Das ist jetzt aber auch überhaupt gar nichts Schlimmes, weil ich gehe davon aus, dass in der Bitcoin-Ökonomie, die gerade anbricht, es uns allen sehr viel besser gehen wird wirtschaftlich. Und das ist eigentlich das Ziel, daran zu arbeiten und nicht jetzt einen schnellen Buck zu machen.
Das heißt aber, die Bitcoin, die du eingenommen hast, hast du wieder ausgegeben?
Ja, zum allergrößten Teil. Wir müssen ja auch unsere Steuern bezahlen. Da mussten wir sie in Euros wieder umtauschen. Und wir bezahlen Bier in Bitcoin. Den einen oder anderen Angestellten haben wir mal in Bitcoin bezahlt. Wir können unsere Speisekarten hier in Bitcoin drucken, für Bitcoin drucken lassen und so weiter und so fort.
Ist das Umtauschen eigentlich unproblematisch? Also funktioniert das mittlerweile relativ gut?
Das funktioniert mittlerweile relativ gut, vor allen Dingen in Deutschland. War Bitcoin.de in der Zusammenarbeit mit Fidor dann sehr auf sehr rechtssicherem Gelände sich bewegt. Da besteht also auch kein Risiko mehr, dass irgendwelche Leute eine Exchange aufmachen oder mit dem Geld abhauen. Ist alles ziemlich in trockenen Tüchern mittlerweile in Deutschland.
Hier wird auch relativ häufig bei dir dann mit Bitcoin tatsächlich bezahlt.
Ja, nicht nur zu den Abenden, wenn hier Bitcoin-Events sind, sondern auch ansonsten. Ich denke, wer sonst wo aus der Welt, aus der Bitcoin-Community nach Berlin kommt, der will unbedingt zu Room 77 gehen und seinen Burger bezahlen. Wir kriegen sogar Leute geschickt, die mit Bitcoin nichts zu tun haben aus irgendwelchen fremden Ländern, aber deren Freunde zu Hause mit Bitcoin zu tun haben. Die schicken sie dann hierher, um ihnen ihr Bier per Remote zu bezahlen, wie wir es nennen. Das ist auch sehr lustig.
gibt es einen Typ, speziellen Typ Bitcoin-User oder ist das mittlerweile wirklich durch die Bank?
Ja, also es gibt keinen prototypischen Bitcoin-Nutzer. Was man aber ganz klar feststellen kann, ist eine Veränderung in der Bitcoin-Community. Während so die ersten Jahre eigentlich alle, die dazugekommen sind, eher aus sehr idealistischen Gründen da drauf gesprungen sind und da mitgearbeitet haben, haben wir heutzutage das, was wir mittlerweile die Idealist-People nennen. Die Idealisten haben wir heutzutage mehr den Entrepreneur-Type, den Unternehmertypen, der ja dran denkt, wie er Geschäftsmodelle bauen kann und von Regierungen gerne diese abgesegnet haben möchte und so weiter und so fort. Also da ist so eine gewisse Spaltung schon auch gerade zu spüren.
Also mittlerweile haben Leute Witterung aufgenommen, dass man da auch Geld verdienen kann.
Richtig.
Sag mal, Meldung des Tages ist ja, dass China den Handel, seinen Banken den Handel mit Bitcoin verboten hat. Wie schätzt du das ein?
Ist schwer einzuschätzen. Ich kann auch schwer in die chinesische Seele gucken, aber ich finde es sehr, sehr amüsant, weil die chinesische Regierung ja gleichermaßen sagt, jeder Privatmann darf mit Bitcoin machen, was er will. Das ist alles wunderbar. Nur die Banken dürfen da jetzt nicht mitspielen. Das ist einfach in erster Linie mal amüsant. Es ist wohl ein irgendwie auch sich überlegter strategischer Zug, ganz offensichtlich. Was aber dahinter steckt, keine Ahnung. Werden wir noch sehen.
Wenn du gerade auch gesagt hast, dass eben jetzt auch sich andere Leute dafür interessieren, es sind ja auch Spekulanten, die sich für den Bitcoin interessieren, kann das die Idee letztlich auch so ein bisschen kaputt machen?
Nö, glaube ich nicht. Es ist auch so, dass eigentlich Spekulanten sich regelmäßig die Finger verbrennen, wenn sie in Bitcoin gehen. Also das sind in der Regel die Leute, die, wenn der Preis so in die Höhe schießt, dann kaufen und wenn er ein bisschen absackt, dann panisch verkaufen. Ja, es wird mit Bitcoin, klar wird mit Bitcoin spekuliert, so wie mit allem spekuliert wird, mit Schweinehälften oder mit Kupferbarren oder mit Fremdwährungen. Das lässt sich nicht vermeiden, kann auch keiner vermeiden.
Was für eine Entwicklung wird deiner Meinung nach der Bitcoin nehmen?
Ja, meiner Hoffnung nach wird er sich irgendwann mal stabilisieren. Ich denke, das wird auf einem deutlich höheren Preisniveau einfach sein. Wir werden auch sicherlich noch Mechanismen sehen, die in dem Markt dafür sorgen, dass sich sowas eher beruhigt. Ja, ich denke, da wird es hingehen. Oder das wäre meine Hoffnung, dass es da hingeht. Und das sieht auch ziemlich so aus, als ob der Weg so verläuft.
Und dein persönliches Gefühl, wenn du jetzt siehst, was für eine Entwicklung das genommen hast und du warst sozusagen einer, der auch die Gedanken mit jetzt hier nach Berlin getragen hat und jetzt spricht man hier schon vom Bitcoin-Kiez. Erfüllt dich das auch ein bisschen mit Stolz oder Freude? Oder?
Ja, mit Freude auf jeden Fall, weil ich große Hoffnungen auf die Kryptoökonomie setze. Also die Kryptoökonomie und das Handeln mit Kryptowährungen verspricht einige gewaltige Änderungen in unserem System, die ich für ganz, ganz dringend notwendig halte.
Welche wären das?
Abschaffung der Wichtigkeit der Banken in allererster Linie. Das ist ein Schritt in Richtung Super-Empowerment, jedes Individuum auf der Welt in die Lage zu versetzen, Transaktionen vornehmen zu können, in welcher Höhe auch immer sie wollen und die sonst wo auf die Welt sonst wem schicken zu können, wem auch immer sie wollen, ohne dafür Verträge zu unterschreiben, Formulare auszufüllen, Ausweise vorzulegen, vor allen Dingen Gebühren zu bezahlen. Und auch ohne, dass Präsidenten das irgendwie aufhalten oder verhindern könnten.